Die epische Schlacht ist doch immer eine ethnische Schlacht. Also so von wegen Fantasy-Scheiß, Zitat des Känguru, ne? Anspielung auf ja, die Orks, die Bösen, die Schwarzen versus die Elfen, die Weißen, die Guten. So. Mhm. Habt ihr darüber gesprochen an dem Abend?
Wir haben an dem Abend über Gender hauptsächlich gesprochen, über Race und Class nur ganz, ganz am Rande. Es wurde eine Frage gestellt aus dem Publikum, weil die Abende sind ja alle so konzipiert, dass wir erstmal einen Dialog führen und dann irgendwann das fürs Publikum öffnen. Und wurde auch eine Frage gestellt im Sinne von, ist das nicht? Und Tolkien, es ist doch einer der Hauptkritikpunkte an Tolkien, dass er irgendwie vermeintlich rassistisch irgendwie seine Weltordnung in Mittelerde da so aufgeteilt hast. Dann kommen die auch noch alle aus dem Osten, das heißt, es ist noch sehr typisches Bild. Also Mordor ist im Osten und die ganzen anderen Völker, die Mordor unterstützen, kommen noch weiter aus dem Osten, sind auch noch als Schlitzaugen dargestellt und so weiter. Es ist wirklich hart an der Grenze. Darüber haben wir nicht gesprochen, aber ich kann ja auch sagen, warum. Weil ich finde, das ist relativ, also da muss ich zugeben, stelle ich mich, auch wenn ich selten das Schwarz-Weiß sehe, pun not intended, stelle ich mich ziemlich auf eine Seite. Und zwar, ja, das ist eine Vorstellung, die man heute auf keinen Fall so mehr schreiben könnte. Das ist ganz klar als Kritik zu sehen. Man kann dann losziehen und sagen, wann Tolkien das geschrieben hat und welchem Einfluss und bla bla bla. Das reicht mir aber zu kurz als, als Apologetik so ein bisschen. Dieser Versuch, das dann zu retten. Nee, das ist so. Allerdings finde ich, also kontroverser und demnach auch spannender, was es für und Widerargumente gibt, finde ich zum Beispiel das Gender-Thema mit den starken Figuren oder vermeintlich starken Figuren in Herr der Ringe. Und ich bin sicher, dass du dazu jetzt gleich was fragen wirst. Ich sehe dir das an, ja.
Red doch einfach weiter.
Okay, ist schön, ist ein wichtiges Thema. Wir haben uns an dem Abend, das war ganz prima, Professor Lethbridge und ich haben uns an dem Abend über Eowyn gestritten. Es hatte sich vorher angebahnt im Vorgespräch, was wir geführt hatten, ging das da schon los und das haben wir dann in den Abend drüber übernommen, weil ich Eowyn für keine stereotype Frauenfigur halte und Frau Lethbridge total. Und ich würde sagen, der Kampf ist unentschieden ausgegangen, allerdings habe ich die erste Runde gewonnen. Ich glaube, wir konnten beide unsere Argumente vortragen. Vielleicht nur ganz kurz für alle die das nicht mehr ganz auf dem Schirm haben. Eowyn ist eben eine Figur, die nur deswegen in den Kampf ziehen kann am Ende, diese große epische Schlacht, weil sie sich als Mann verkleidet und demnach mit den Rohirrim reiten kann, unentdeckt, weil wenn sie das als Herrin von Rohan getan hätte, hätten natürlich alle anderen Reiter gesagt, ey, sag mal, du musst hierbleiben. Und das wird natürlich, es ist einer der Gründe, warum es sehr häufig angesehen wird, dass sie sozusagen eine typische Figur ist, die sich dem beugen muss, was die Männer vorschreiben. Ich würde sagen, Eowyn lebt ihre eigenen Erwartungen an ihr eigenes Leben und zwar volle Kanne aus. Sie will unbedingt kämpfen und dann macht sie das auch. Und ich finde das enorm stark. Abgesehen davon hat sie noch sehr, sehr viele andere Charakterzüge, die in dem Buch deutlich werden. Sie entscheidet sich freiwillig, Heilerin am Ende zu werden. Und zwar nicht, weil man das von ihr erwartet, sondern weil sie es toll findet. Und das finde ich, ist gut. Ja, das ist ziemlich modern dafür, dass Tolkien das vor 70 Jahren geschrieben hat.
Aber sie ist halt trotzdem immer noch in... sage ich jetzt mal, althergebrachte Rollenbilder gepresst. Ne?
Sie ist da gepresst, ja, allerdings sie benennt sie, sie bewertet sie sogar ein bisschen und sagt sozusagen, was sie nicht sein will. Ne? Berühmter Satz, auch im Film gut dargestellt, den sie zu Aragorn sagt, die größte Angst habe ich vor einem Käfig. Also in Passivität gezwungen werden bis Alter und Gewohnheit sich damit abfinden. Also sie macht, das hat Peter Jackson natürlich auch aufgegriffen, weil es auch 2003 schon irgendwie wichtig war, nicht erst 2020. Also es ist ein wichtiges Thema und Tolkien war da sicherlich jetzt kein Vorreiter und auch kein Frauenverfechter in seinem Club da in Oxford, wo alles nur Männer waren, die Professoren. Aber ich würde sagen, man kann in Eowyn viel sehen. Was wichtiger ist. Hermine ist deutlich schwieriger und über die beiden haben wir da auch gesprochen.
Ich wollte noch auf Harry Potter. Wir sehen schon, das hat wirklich sehr großes Diskussionspotenzial, ja, ja. Den Stoff, den du so da auffährst. Harry Potter ist auch sehr, sehr problematisch. Die Autorin, nach dem, was ich weiß, hat sich an den hierarchischen Strukturen in Portugal zum Beispiel in der Uni orientiert ist. Daher auch dieser lange Umhang und so. Also in Portugal ist es ja bis heute noch üblich, eben das Erstsemester getriezt werden. So. Das machen 90% der Studierenden auch mit. Und das ist halt ein sehr hierarchisches System. Deswegen wird das halt tatsächlich, also in der jungen Generation, die damit aufgewachsen ist, die feiern das, aber trotzdem ist die Problematik den Leuten, so habe ich das erlebt, in den Studierendenstädten in Portugal doch sehr viel bewusster als hier. Und dann kommen natürlich noch ganz viele andere Aspekte dazu. Magst du mal ein bisschen was ausführen?
Gerne. Also die Situation aus Portugal war mir nicht bewusst. Kann mir allerdings gut vorstellen, dass Rowling sich das nicht komplett selber ausgedacht hat. Auf der anderen Seite bietet ja auch das englische Klassensystem genug Vorlagen, um irgendwie sich eine Schule irgendwo im Hinterland von Schottland auszudenken, auf die dann alle fahren als Internat, wo die rothaarigen Kinder die sind, die dem anderen hinterherlaufen. Also das ist, also diese Klischees, Vorurteile und tatsächlich auch tatsächlichen Klassenunterschiede in Großbritannien sind ja viel stärker ausgeprägt als in Deutschland. Das hat ja historische Gründe. Und das ist da drin. Ja, das ist da drin. Also über Class kann man bei Harry Potter ganz prima reden. Wer kommt eigentlich aus welcher Schicht und wie sind die dann aufgestellt? Es bietet sich natürlich für gut-böse Denken immer enorm an. Also Draco Malfoy kommt aus einer reichen Familie. Ja, sein Vater mit dem Manor, was im 7. Band wurde ja dann da in diesem Haus auch eingesperrt werden im Kerker. Die ganze Zeit wird immer gesagt, Draco kann sich alles leisten. Der Vater besitzt sehr viel Geld, sehr viel Einfluss im Ministerium. Auch das wird im 7. Band sehr deutlich mit dem Zaubereiminister. Und das ist halt darf man auf der Welle sagen, ne, das Arschlochkind. So, Und es ist sozusagen einer der Hauptgegenspieler, zumindest für die ersten 5, 6 Bände, neben Voldemort natürlich selber auch. Bei Voldemort wissen wir es nicht. Wir wissen nur, dass der ein Weise war, also das heißt, der hatte gar kein Geld. So. Aber ich will also sagen, das Klassensystem wird benutzt, um Gut und Böse so ein bisschen zu unterteilen. Ich bin sehr glücklich darüber, dass Harry selber die Figur ist, die nicht privilegiert ist, nicht wirklich. Also man könnte jetzt sagen, ja gut, er hat halt krasse Kräfte, ne, und so, aber er wächst ja nicht mal nur irgendwie arm auf, sondern noch nicht mal bei seinen eigenen Eltern. Und damit ist er, glaube ich, im Klassensystem eher jemand, der sich nach oben kämpfen müsste.
Und das Quotenmädchen ist die Streberin. Ich kenne Harry Potter tatsächlich gar nicht so gut. Was habt ihr in Bezug auf Gender da diskutiert?
Mit Hermine. Also Hermine ist tatsächlich, da waren Frau Lethbridge und ich uns relativ einig. Hermine ist deutlich schwieriger zu betrachten, also problematischer zu betrachten, als zum Beispiel Eowyn jetzt in Herr der Ringe. Weil wir fanden, Hermine, gibt es viele Arbeiten auch dazu inzwischen, sehr viele Aufsätze geschrieben worden, Artikel. Hermine ist ein stereotypes Mädchen in ganz vielen Punkten. Und dann gibt es so die dann sagen, ja, aber dafür ist sie doch, die ist doch voll die Powerfrau und die kann doch so viel und so weiter. Das Problem ist bloß, das stimmt alles, es wird immer dargestellt als, ja, das ist halt das Streberwissen. Das heißt, es ist das angelernte, bookish heißt es ja auf Englisch dann, ne? Das angelesene Wissen, das angelernte Wissen, das bringt sie auch voll ins Feld und es rettet ihnen ja auch ganz häufig den Hintern in irgendwelchen Situationen. Geht los im ersten Band mit der Teufelsschlinge da, die sie dann mal eben mit Feuer und so, während die Jungs überlegen, ob sie ein Feuer machen mit Holz. So, das geht da los und endet im 7. Band, dass sie, ich weiß nicht, wie oft sie in den Hintern rettet, dass Voldemort kommt und kurz vorher lässt sie die verschwinden und so. 1000 Mal. Aber es ist immer diese intuitive Stärke und die intuitive, diese Geistesblitze von Harry und auch Ron gegen das angelernte, angelesene Wissen des Mädchens, die dabei ist. Es wird so dargestellt als beides ist wichtig. Das im Sinne von, es ist komplementär. Aber wir alle, so erlebe ich es ja auch selber, wir haben da eine Wertung drin. Also es ist immer cooler, wenn du es halt aus der Hose schießen kannst, dabei aber Fehler machst und auch Schwächen hast und Zweifel, bla bla bla, als wenn du das halt alles kannst und du eine Tasche zaubern kannst, wo alles drin ist und du mit dem Zauberstab rein zeigen musst und dann fliegt dir das entgegen. So, da denken alle so, ja, es ist cool, es ist ziemlich coole Zauberei. Aber es ist halt nicht so cool, wie auf den Todesser zu gehen. Ne? Und das ist einer der großen Probleme, die man mit Hermine hat. Neben der Tatsache, dass sie keinen Sport mag, Angst hat zu fliegen und so weiter. Es ist so, wenn man mal anfängt, darauf zu achten, es ist so heftig. Und dann auch diejenige ist, die sich als erstes für Rechte von anderen, also hier die Hauselfenbefreiungsfront, so das empathische, die empathische Figur, die sich für andere Wesen einsetzen will und da was gründet und so.
Die ist uncool und humorlos, oder?
Ja, und sie wird ja, und dazu, da gibt es zwei Meinungen, dazu wird sie ja als jetzt nicht strahlend schön oder so dargestellt, schon auch nicht nach irgendwelchen normativen Maßstäben nicht hässlich oder so, aber zum Glück wird sie jetzt nicht im Buch als total schön dargestellt. Das würde, glaube ich, dem Ganzen überhaupt nichts Gutes tun. Jetzt konnten die Filmemacher ja nicht wissen, als sie auf Emma Watson gesetzt haben mit 11 oder 10, dass die zu so einer schönen Frau im Laufe dieser Filme wird. Da kann man jetzt drüber streiten, ob das dem Ganzen zugute getan hat, dass die sicherlich von den 3 Schauspielern, die sie mit 11 gecastet haben, die strahlendste Figur geworden ist. Aber gut, das ist ein anderes Thema.
Anderes Thema auch am 23.03. Die Grenzen der Freiheit, Sicherheitsmaßnahmen in der EU und die Legitimitätsfrage mit Dr. Elisa Oru, Philosophie. Mhm. Magst du das mal bewerben?
Oh, sehr gerne. Genau. Genialer Segway von dir übrigens. Das war toll aufgenommen. Genau. Also es gibt, wie man jetzt an dem nächsten Termin sehen kann, das ist ja eine Reihe. Das ist am 23. März die nächste Runde. Frau Dr. Uru kommt aus der Philosophie, aus der Ethik, um genau zu sein. Und das heißt, die wirft mit mir an dem Abend einen ethischen Blick, also aus einer ethischen Perspektive, nicht aus einer juristischen, auf die Frage von Datenspeicherung. Ganz besonders anhand der Fluggastdatenspeicherung. Also was passiert mit den Daten, die wir, wenn wir fliegen, eingeben müssen, weil wir sonst nicht das Land verlassen dürfen. Da gibt es nämlich laut Frau Uru eine Art Gamechanger, weil da gibt es Gesetzeslücken, was mit den Daten passieren darf, was sonst mit anderen Daten auf keinen Fall passieren darf, weil die alle unter den europäischen Datenschutzrichtlinien abgedeckt sind. Und sie glaubt, das hat sie in ihrer Habil, über die sie sprechen wird, auch gesagt, dass das ein Gamechanger in der Datenverarbeitung sein könnte. Je nachdem, wofür die Daten dann verwendet werden. Genau.
Das dann am 23.03. Das ist ein Montagabend wahrscheinlich auch
ist
wieder.
Ist immer montags.
Ist immer montags, ja. 21 Uhr im Café Ruf.
Genau.
Und dann gibt es noch einen 3. und 4. und 5. und 6. Termin.
Und es ist immer montags, immer einmal im Monat, das kann man sich ganz gut merken. Alle Termine sind natürlich bei Facebook auch zu finden und auf Plakaten auch zu finden. Und ich weiß gar nicht, Studium Generale, glaube ich, druckt die auch ab. Also, und nebenbei gibt es immer Wein, wir fangen immer 21 Uhr an. Und der Ansatz ist immer der gleiche. Egal welches Thema, wir versuchen das immer allgemeinverständlich, sowieso klar. Du musst nicht mit Vorwissen kommen. Gerade jetzt in der Datenverarbeitungsdingsfrage. Ich muss mich selber einlesen, ich bin nicht Experte dafür. Ich führe die Gespräche auf der Basis, ich will was wissen und wünsche mir, dass das Publikum das genauso sieht. Und nebenbei trinken wir halt Wein. Und damit ist die Atmosphäre eigentlich schon gesetzt.